Thema.
Auf der Couch mit Hannes von The Prophecy 23. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer, zur mittlerweile 28. Folge vom Metal Podcast und zur zweiten Folge mit der Rubrik Auf der Couch. Heißt also, ich habe wieder mal einen Gast bei mir, der, naja, nicht nur über seine Band, sondern auch über sich selbst ein bisschen mal quatschen möchte. Darüber freue ich mich sehr. Wen haben wir denn hier am anderen Ende dieser Leitung?
Ja, hallo, hier ist der Hannes von The Prophecy 23.
Ja, herzlich willkommen. Freut mich, dass das endlich mit uns beiden geklappt hat.
Ja, denn, freut mich auch.
Ja, eigentlich, jetzt korrigiere mich, wollten wir ja schon Ende Oktober oder Anfang November was machen.
Ja.
Und dann ist dir leider was dazwischen gekommen. Magst genau. du erzählen, was das war oder ist das eine ganz schlimme Geschichte?
Nee, passt schon. Ich habe mir beide Hände gebrochen. Und deswegen war ich ein bisschen außer Gefecht. Ich konnte auch nicht Gitarre spielen in der Zeit, hatte da Vertretungen an der Gitarre, habe dann selbst nur gesungen auf der Bühne. Das war auch mal ein ganz neues Erlebnis für mich. Aber ja, das war der Grund, warum wir da erstmal das verschoben haben. Vielen Dank, dass wir jetzt nochmal die Möglichkeit haben.
Ja, gerne, jederzeit. Wo du das gerade schon so schön gesagt hast, eigentlich spielst du Gitarre und singst und jetzt warst du nur Sänger. Hat dich das irgendwie angefixt nach dem Motto, ich will nur noch singen oder ist Gitarre und singen parallel weiterhin deine Welt?
Also ein bisschen hat es schon auch Bock gemacht. Also ich hätte gar nicht gedacht. Ja, ich habe am Anfang überlegt, was macht man auf der Bühne, wenn man keine Gitarre in der Hand hat. Aber es hat schon gebockt, einfach frei zu sein, rumzuspringen, wo man will. Ja, das war auch so, dass wir da Shows hatten mit ziemlich großen Bühnen und dann konnte man hin und her rennen und alles drum und dran. Das war schon auch geil. Also als ich dann wieder zurück bin jetzt an die Gitarre und jetzt Gitarre und Gesang wieder mache, hat schon ein bisschen was gefehlt. Aber vielleicht werde ich ja das ein oder andere in zukünftige Shows mitnehmen, was ich als Nursänger so erlebt habe und vielleicht gibt es ja mal ein bisschen was Neues auf der Bühne. Aber ich bleibe trotzdem weiterhin Gitarrist und Sänger.
Aber ihr habt doch noch einen zweiten Sänger. Seid ihr euch da nicht gegenseitig ständig auf die Füße getreten? Oder
das kann schon vorkommen. Ja. Also das kommt immer auf die Bühne drauf an. Wenn wir haben da zum Beispiel in einer großen Halle gespielt und da hatten wir natürlich mega Platz, da war das alles cool. Dann haben wir aber auch in einem kleinen Laden gespielt. Das war so ein 300er Club, der war komplett ausverkauft. Aber die Bühne war halt echt nicht groß und da sind wir uns wirklich auf dem Füßen rumgestanden, weil man muss ja bedenken, dass wir dann noch einen Ersatzgitarrist dabei hatten für mich. Das heißt, wir waren dann, jetzt muss ich zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Leute auf der Bühne. Das war schon, da musste man sich schon gut umschauen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich war jetzt letztens erst auf einem wirklich winzig kleinen Clubkonzert. Ich weiß nicht, kennst du in Düsseldorf den Pitcher?
Ehrlich gesagt, leider noch nicht.
Okay, und ich war noch nicht mal da, also da war ich auch schon mal vorher, aber jetzt letztens war ich in Mönchengladbach im Kulttube, heißt das, glaube ich. Mhm. Und da war die Bühne wirklich so klein, also da war eine fünfköpfige Band drauf, der zweite Gitarrist musste schon neben dem Schlagzeug stehen. Also das hätte ich mir sehr sportlich für euch dann vorgestellt, mit 6 Mann auf dieser Bühne. Aber alles klar, kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Du sitzt heute auf der Couch und musst, kannst, darfst oder sollst, wie auch immer man das jetzt betrachten möchte, ein paar Fragen zu deiner Person beantworten. Darum fangen wir mal mit der folgenden Frage an. Wo wurdest du geboren und wo bist du aufgewachsen?
Ich bin in Heidelberg geboren, im schönen Heidelberg und bin auch hier in der Nähe aufgewachsen von Heidelberg, also in Heilbronn, Landkreis Heilbronn und der Ort heißt Bad Rappenau. Kennt man meistens nur von den Staunachrichten auf der A6.
Und Heidelberg kennt man als die Uni-Stadt, wenn ich jetzt nicht völlig neben der Spur bin.
Ja.
Und war schön da? Also war schön da aufzuwachsen oder eher so? Naja,
ist ja, also nee, war gut. Ich meine, das ist ja, also jetzt Bad Rappenau, wo ich aufgewachsen bin, war halt, ist halt, sagen wir mal, so eine 20.000 Einwohner-Stadt. Und das hat eigentlich alles, was man so braucht. Es sind jetzt keine Clubs hier oder nicht so viele Kneipen, aber wir sind hier im Süddeutschland in dem Bereich hier schon in mehreren Ballungsgebieten. Wir haben es nicht weit nach Mannheim, wir haben es wie gesagt nicht weit nach Heidelberg, Heilbronn, Stuttgart. Das ist Karlsruhe und da hat man eigentlich immer gute Clubs und gute Läden, wo man dann auch hingehen kann, wo geile Konzerte sind. Ludwigsburg, Rockfabrik, lange, lange Zeit, auch sehr prägend und gibt es leider nicht mehr, aber das war eine gute Zeit hier.
Ja, die Rockfabrik kenne ich zumindest vom Namen. Da gewesen bin ich selbst nicht, weil ist nicht so ganz mein Einzugsgebiet so aus dem Ruhrgebiet. Aber vom Namen kenne ich die auf jeden Fall. Wo wir schon dabei waren, was ist so die positivste Erinnerung dann an deine Kindheit und oder Jugend?
Positiv war eigentlich, dass ich, viel draußen war. So, Ja, meine Eltern haben mich rausgelassen, mit anderen zu spielen oder rumzuhängen. Und wir waren, da konnten wir hier in den Wald gehen oder dies, das. Und es war einfach eine gute Zeit, eine unbeschwerte Zeit. Das war schön.
War auch noch die Zeit, wo man als Kind sowas noch gemacht hat, ne? Also.
Ja, wir hatten auch noch Zeit, ja, glaube ich, so, wenn genau. Ich jetzt heute das so höre. Also wir haben zwar auch Schule gehabt, aber ich glaube, das war einfach nicht so. Also da hat man mittags schon noch viel Zeit gehabt, irgendwie was zu machen. Und auch Gitarre zu spielen. Also das ist ja auch ein Punkt, ne? Wenn man überlegt, als ich dann angefangen habe, Gitarre und E-Gitarre zu spielen, das war schon cool, dass ich da nicht irgendwie jeden Tag Mittagsschule hatte, sondern da auch viel Zeit hatte zum Üben.
Gitarre spielen klingt also nach einer sehr positiven Erinnerung aus der Kindheit. Gibt es auch irgendetwas, was dir aus deiner Kindheit oder Jugend besonders negativ in Erinnerung geblieben ist?
Müsste ich jetzt überlegen, aber also spontan fällt mir jetzt eigentlich nichts ein. Vielleicht gut, Jugend ist natürlich, wenn man jetzt eher ländlich wohnt, natürlich schon so ein Punkt immer, wie kommt man wohin? Und das war jetzt nicht so davon geprägt, dass wir hier ständig mit der S-Bahn zu irgendwelchen Clubs fahren konnten und mitten in der Nacht wieder heimfahren. Wir haben zwar mittlerweile eine ganz gute S-Bahn-Anbindung hier, aber als ich noch Jugendlicher war, war das noch nicht so. Und dann hat man entweder einen Kumpel gehabt, der schon einen Führerschein hatte, oder man musste irgendwie gucken, wie es läuft so. Und das war vielleicht, ja, nicht so toll. Aber ja, ich denke, es gibt schlimmere Gegenden oder schlimmere Kindheit- und Jugenderinnerungen. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine schlimmen Erinnerungen an meine Jugend.
Klingt doch sehr gut. Ist doch schön, wenn man eine schöne Kindheit und oder Jugend hatte.
Ja.
Zur Kindheit und Jugend gehört ja auch sicherlich sehr prägend die Schule. Und wenn du jetzt dir vorstellen müsstest, dass deine Lehrer über dich reden, was glaubst du, würden die über dich sagen? Oh, du lachst schon. Das.
Ja, gut, wahrscheinlich. Also ich habe damals schon Probleme verursacht in der Schule, ist klar. Ja. Musterschüler war ich nicht. Und wenn dann im Zeugnis drin steht, dass ja, ich auffällig bin, andere ablenk und überhaupt und Versetzung gefährdet und sowas, wahrscheinlich würden die Eltern oder die Lehrer von damals, wenn sie jetzt sehen würden, dass vielleicht doch nicht alles ganz so verkehrt ist, was man so macht, vielleicht würden die sich freuen. Vielleicht da sagen sie aber auch, ja, dass das ein Mettler wird, das war mir ja klar.
Okay, das heißt aber, Metal und Co. hat in deinem Leben schon dann früh eine Rolle gespielt. Also schon zu Schulzeiten auf jeden Fall.
Ja, natürlich, klar. Ich meine, wir haben als Prophecy im Grunde als Schulband angefangen. Also unser erster Auftritt war in der Schule.
Geil. Ja. In welchem Rahmen denn?
Das war Abschlussfeier. Das war damals Realschule. Und da hießen wir noch nicht Prophecy, aber es waren die Prophecy-Mitglieder fast alle. Und da haben wir da schon mal die ersten Songs gemacht.
Ist cool. Also ich habe auch mal an meiner ehemaligen Schule im Rahmen eines Biergartenfests einen Auftritt gehabt. Das war auf jeden Fall sehr lustig.
Ja.
Wie sagte hinterher jemand so schön? War gut, dass ihr aufgehört habt.
Okay.
Also so Erfahrung hast du da nicht gemacht. Ja, es ist gut angekommen.
Nee, wir waren mit Sicherheit nicht gut oder sowas, aber das hat uns niemand gesagt. Das waren alle so freundlich und haben es verschwiegen.
Ja gut, das ist ja zu Schulzeiten immer so. Ne? Da kommen ja gefühlt auch alle Leute, die man irgendwie kennt, zum Konzert. Einfach, weil es ein Konzert ist. Und wenn man hinterher fragt, und wie fandest du es? Ja gut, und welcher Song hat dir gefallen? Der fünfte. Wir haben nur vier gespielt, ne? So ungefähr.
Ja. Ja, aber das waren noch die Zeiten, als du einfach die in den Jugendhäusern gespielt hast. Und zwar halt immer voll. Also da waren dann mal 200 Leute beim ersten Konzert. Und dann gab es zwischendrin wieder Phasen, als diese Phase vorbei war, als die ganzen Kumpels und Schulkameraden halt aus Interesse kommen oder weil halt irgendwie alle da sind, weil es irgendwie eine Party ist, als es dann praktisch nur noch um Metal sozusagen ging, ne, dann waren es dann auf einmal nur noch 50 Leute oder sowas. Da hat man sich dann wieder das aufbauen müssen, bis man dann wieder volle Locations hatte. Aber am Anfang war das wirklich, ich glaube, als Newcomer-Band ist schon ganz geil, so die ersten paar Konzerte, wo dann noch viele Kumpels und so kommen, die halt kommen, weil sie dich persönlich mögen und kennen und das gibt einem als Newcomer, glaube ich, schon auch einen gewissen Aufwind, den man braucht.
Ja, da bin ich auch felsenfest von überzeugt. Aber die Erfahrung kenne ich auch. Irgendwann ist der Punkt erreicht, wo die Leute das Interesse verlieren oder so. Und dann ist halt so die Frage, ne? Macht man wirklich weiter oder steckt man den Kopf in den Sand?
Ja.
Naja, Du hast ja eben schon gesagt, dass du schon zu Schulzeiten Metalhead warst. Also zumindest habe ich das deinen Worten jetzt entnommen. Cool. Gab es da ein besonderes Ereignis, das dich irgendwie über Nacht zum Metalhead hat werden lassen? Oder ist das so, keine Ahnung, ein eher schleichender Prozess gewesen, der Monate oder noch länger gedauert hat?
Es gibt so ein paar Momente, an die ich mich zurückerinnere. Über Nacht war das mit Sicherheit nicht, aber es war zum Beispiel bei uns hier in der Gegend ein Open Air, das Römersee Open Air, da war ich 12 oder 13 und da war ich das erste Mal halt dort und da haben Rock- und Metal-Bands gespielt und da war ich das erste Mal im Moshpit, ja, so, also aktiv. Ja, vorher hat man natürlich daheim das gehört, CDs, aber dass man selber mal bei einem Konzert war und dann das auch miterlebt hat, Moshpit, Headbang und sowas, das war mit 12, 13 bei mir und ab da war mir dann schon, also das gab es dann auch nichts anderes mehr und dann hat man gesagt, okay, Metal ist einfach geil.
Also mit 12 Jahren warst du auf deinem ersten Konzert?
Ich nagel mich nicht fest, könnte auch sein, dass ich 13 war, aber ich denke, es war so um den Dreh, ja.
Cool, weil das wäre auch eine Frage gewesen. Kannst du denn dich denn so ungefähr erinnern, wer da gespielt hat? Oder waren das jetzt eher lokale Bands, die es mittlerweile gar nicht mehr gibt?
Ich kann mich erinnern. Und zwar, weil ich neulich das Ticket wieder in der Hand hatte. Das habe ich aufgehoben.
Das hast du noch?
Ja.
Hammer.
Pyogenesis hat er gespielt. Pyogenesis. Die, weiß nicht, ob du die kennst.
Ja, klar.
Die haben auch ein bisschen ihren Stil, glaube ich, geändert über die Jahre, aber ich habe die auch nicht mehr verfolgt, aber das war damals so ein Ding. Und noch ein, zwei andere, wo ich jetzt nicht mehr auswendig weiß.
Pyogenesis kenne ich auf jeden Fall. Die haben, jetzt nagel mich auch da nicht fest, vor 2 oder 3 Jahren ihr letztes Album veröffentlicht.
Ja, ja.
Auch so eine Trilogie haben die gemacht, irgendwie zum Thema so Steampunk irgendwie. Ja. Also die Cover gehen alle irgendwie in die Richtung. Aber kenne ich auf jeden Fall, cool. Meine Güte. Ja, wir haben vorhin ja schon mal kurz drüber gesprochen, du spielst Gitarre und singst und konntest jetzt ja mal reinschnuppern, wie es ist, nur Sänger zu sein. War dir immer klar, dass du genau das machen willst, dass du Gitarre spielen und dabei singen möchtest, oder?
Nee, um Gottes Willen. Nee, ach, das war einfach zu, das war mehr oder weniger aus der Not raus. Also ich wollte eigentlich nie singen. Ich habe jetzt nicht, bin ich aufgestanden und habe gesagt, ich bin jetzt Sänger oder sowas. Das ist auch, gibt es auch irgendwie selten. Ich habe das Gefühl, dass es im Metal-Bereich auch viele sind einfach halt so dazugekommen. Entweder haben die sonst, weil sie kein Instrument gelernt haben und dann halt sich auf die Stimme konzentrieren, was mega geil ist, oder halt, weil sie halt zufälligerweise, ne, guck dir mal die Metal-Bands an, auch die Bekannten, ja. Das sind ja keine richtigen, also oft jetzt gerade im Oldschool-Bereich jetzt keine irgendwie Sänger. Also, weißt du, was ich meine, ja? Sondern oft auch.
Ausgebildet meinst
ja,
du?
Ja, ausgebildet oder halt, sag mal, dass die sich wirklich, sondern das ist ja ein Zeichen im Metal von Gefühlen, von, ob es jetzt Aggression ist oder was weiß ich was, man schreit ja auch viel und so, ne? Und das ist, glaube ich, nichts, was man jetzt irgendwo lernt, so von Grund auf, sondern man rutscht da irgendwie rein. Also zumindest war es bei mir so, ich bin da irgendwie reingerutscht. Es war so, wir hatten uns halt gegründet als Band und waren 4, 5 Leute und wussten halt nicht, wer singen soll. Aber Instrumente hatten wir schon, wir hatten sogar 3 Gitarren. Also 3 Gitarren, ein Bass, Schlagzeug und dann noch einen extra Sänger dazu holen. Ja gut, haben wir auch keinen gefunden und so. Und dann hat man halt überlegt, wer von uns vorhandenen Musikinstrumentalisten jetzt noch zusätzlich singt. Und da haben wir tatsächlich Probeaufnahmen gemacht. Da haben wir, ich weiß nicht, war es ein Coversong oder schon der erste eigene Song, wo wir praktisch, ich hatte damals schon sehr früh auch die Möglichkeiten, Sachen aufzunehmen, zu recorden, habe da schon ein bisschen angefangen mit eigenem Studio. Und da haben wir tatsächlich uns alle mal Probeaufnahmen von jedem von uns gemacht, wie der Gesang ist. Und irgendwie war ich dann derjenige, der am wenigsten schlecht war. Und so bin ich da reingerutscht.
Schön, dass du es genauso gesagt hast. Ich hatte es fast geahnt, dass das jetzt kommt. Ich war der am wenigsten schlecht oder scheiße war.
Ja.
Aber dafür klingt es ganz gut, also muss ich ja sagen.
Dankeschön. Ja, ich meine, man entwickelt sich auch mit der Zeit. Es ist klar, die ersten Sachen, die kann ich heute nicht mehr anhören, weil das, was wir früher aufgenommen haben. Aber mittlerweile ist es schon, ja, ist vielleicht ein bisschen besser geworden.
Geht stark von aus. Ich glaube, jeder entwickelt sich ja irgendwie weiter. Ne? Also wenn nicht, wäre es ja auch schade. Und ja, mein Gott, alte Sachen. Ich hätte gesagt, das ist so ähnlich, wie wenn man alte Fotos von sich sieht. Ne? So 10 Jahre alte Fotos denkt man ja auch meistens. Oh, eieiei.
Ja.
Genau,
so ist es.
Du bist ja Gitarrist und Sänger und hast bestimmt deine Eltern damit auch ein bisschen dann malträtiert. Wie ist das denn? Sind die stolz auf dich, was du so machst? Oder haben die so gar kein Verständnis für Metal, Musik machen und überhaupt?
Mein Vater hat mal gesagt, also es ist ja so, die Generation von meinen Eltern ist ja schon, für die ist Metal jetzt nicht so ganz fern, ja. Also das war früher mit Sicherheit schwieriger. Also als die Generation meiner Eltern dann angefangen haben, Rockmusik zu hören, ja, als dann, was weiß ich, Jimi Hendrix kam und so Sachen, da war das ja noch eine richtige Rebellion gegenüber ihrer Elterngeneration. Und bei uns ist ja jetzt, würde ich sagen, wenn man ehrlich ist, ja keine richtige Rebellion mehr, weil die unsere Elterngeneration kennt ja auch schon Rock und vielleicht auch schon Metal. Also das ist jetzt ist es natürlich, wenn man dann Death Metal macht oder Thrash Metal nochmal, vielleicht so ein bisschen ein Schock, aber jetzt nicht mehr so ganz krass, wie das vielleicht früher war. Insofern, denke ich, gefällt es denen, beziehungsweise andersrum gesagt, mein Vater hat mir mal gesagt, und den Satz fand ich ganz treffend, der hat mal gesagt, ich darf es ja eigentlich gar nicht gut finden als Eltern. Sonst ist keine Rebellion. Und die Jugend muss schon auch rebellieren gegen ihre Vorgängergenerationen. Und deswegen sind die da eher zurückhaltend gewesen, auch am Anfang, wo ich Jugendlicher war, da jetzt immer, ne, weil es gibt ja, glaube ich, auch zwei Typen von Eltern. Es sind dann diejenigen so, man kennt es vom Fußball, ja, die dann, bei jedem Spiel am Spielfeld ranstehen und Tipps haben und reinschreien und hin und her. Und dann gibt es halt diejenigen, die, wo auch engagiert sind, am Start sind und sowas, aber jetzt nicht, ja, du weißt, was ich meine, übertreiben.
Ich denke doch, ja.
Und im Grunde ist es, glaube ich, dann auch bei Metal. Also dann, klar, mittlerweile gibt es auch Leute, also wir haben zum Beispiel, wenn ich unseren Aushilfsdrummer angucke, der ist jetzt mittlerweile volljährig, aber als der bei uns das erste Mal getrommelt hat, war der 15. Und dem sein Vater ist auch ein Metal-Fan und Halloween und sowas. Und dann war der auch mit 12 auch schon auf dem ersten irgendwie Halloween-Konzert oder sowas. Und da ist Vater und Sohn Verhältnis natürlich so, dass die zusammen auf Metal-Konzerte gehen. Aller Art.
Das ist doch cool.
Und das ist natürlich auch geil. Und das beobachte ich jetzt immer wieder, auch jetzt in letzter Zeit, wir haben neulich ein Konzert gemacht, war ausverkauft und da waren wirklich Alte und Junge zusammen und dann waren das teilweise Vater und Kind. Und die Kinder waren 20 und die Eltern waren irgendwie, genau, und die Eltern waren dann, weiß ich nicht, 60 oder 50 und es passt gut. Wir haben hier schon gerade momentan, finde ich, eine Situation, wo man mehrere Generationen zusammen gut auf ein Metal-Festival gehen kann oder auf Konzerte gehen kann. Das funktioniert sehr gut.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin auch schon mit meinen Kindern auf Konzerten gewesen. Gut, die sind jetzt auch nicht mehr so klein. Also mein Sohn wird 18, meine Tochter wird 16.
Okay, gut.
Ist jetzt ja nicht.
Ja. dann bist du ja genau so einer, den ich meine. Ne? Wo es dann, ich bin jetzt schon ein paar Jahre älter als deine Kinder und ein paar Jahre jünger vielleicht als du. Da bin ich so zwischendrin. Aber das ist genau das, was ich meine, dass ich jetzt im Grunde von den coolen Leuten, so wie jetzt du, mit denen man schon lange vielleicht zu tun hat, metalmäßig, wo so die gleiche Generation, da schon auch wieder die Kinder jetzt schon am Start sind oder sowas. Das ist ja auch geil. Und es zeigt ja auch, dass Metal eigentlich auch kein Trend ist.
Das auf jeden Fall. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob ich so viel älter bin als du. Wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf?
Ich bin 38.
Ja gut, da bin ich 4, 5 Jährchen älter. Ist jetzt ja nicht so viel.
Aber ich habe noch kein 18-jähriges Kind.
Ja, und du bist dazwischen. Zwischen 18 und 43 bist du. Ja. Nee, aber auf jeden Fall. Ist doch schön. Also ich weiß schon, was du meinst, aber meine Mutter fand zumindest so manche Musik, die ich gehört habe, ganz, ganz furchtbar. Das weiß ich.
Ja,
ich
kann das gehört
mittlerweile verstehen.
Das gehört dazu, ja, klar. Ich meine, jetzt warte mal ab. Ich weiß nicht, gut, deine Kinder werden auch schon jetzt mit Musik ankommen, wenn da jetzt einer kommt und irgendwie Techno-Metal auflegt, wo du vielleicht sagst, das ist nicht mein Ding. Meinst du
Metalite oder so?
Ja,
oder Sabaton?
Ja, Sabaton gab es ja vor 15 Jahren schon. Ich meine jetzt eher sowas wie Electric Cowboy oder so. Wo ja schon, für viele so eingefleischte Oldschool-Metaler eher manche also schwierig finden, aber ganz junge das gut finden. Und das sind so Bands, wo man vielleicht heutzutage dann vielleicht die Eltern sagen, oh Gott, was schleppst du mir da an? Aber das ist keine richtige Ablehnung, glaube ich dann, sondern das ist so, ich sag mal so Smalltalk-Gebruddel, weil letztendlich ist es doch alles Metal und dann, ja, ich meine, ohne diese Mikrogenre-Abgrenzung würde ja auch so ein Festival-Zeltplatz irgendwie nicht funktionieren, weil man ja immer irgendwie drüber redet, was hörst du, das finde ich nicht so gut und das finde ich geil und ja, obwohl es unterm Strich alles Metal ist und im Grunde immer noch geiler ist wie andere Musik. Also ich sag mal, selbst der schlechteste Metal ist immer noch geiler wie der beste Schlager.
Das kann man, glaube ich, absolut so stehen lassen. Wir sind hier ja auch im Metal-Podcast und nicht im Schlager-Podcast. Ne? Also von daher.
Genau.
So, machen wir mal einen kleinen Werbeblock. Erzähl uns doch jetzt mal deinen musikalischen Werdegang. Du kannst von mir aus anfangen, wo du willst. Und wenn du mit 5 Jahren die erste Gitarre in der Hand hattest, ist das auch gern gehört.
Ja, mein musikalischer Werdegang ist eigentlich gar nicht im Metal gewesen, sondern erstmal auf einem anderen Instrument. Ich habe erst Trompete gespielt und habe dann aber als Jugendlicher, wie gesagt, dann zur Gitarre gewechselt. Und ich habe übrigens gleich mit E-Gitarre angefangen, also nicht mit Akustikgitarre, so wie das eigentlich nach Lehrbuch empfohlen wird, sondern ich habe gleich mit E-Gitarre angefangen, weil ich eigentlich da direkt Bock drauf hatte. Und so ging das dann. Ja, erstmal Coversongs machen. Ich habe dann einen Kumpel gehabt, der war auch bei Prophecy-Gründung mit dabei. Da haben wir unser Master of Puppets Songbook gekauft. Damals, jetzt kommt wieder der alte Mann, wovon früher erzählt, aber wir hatten ja noch nicht Guitar Pro oder im Internet Tabs runterladen, war auch noch nicht so ganz verbreitet. Da hat man sich Songbooks gekauft, so für 40 Mark oder sowas, irgendwie Metallica, Master of Puppets, komplettes Album. Und dann haben wir uns komplette Album Master of Puppets hat sich jeder drauf geschafft und dann haben wir uns stundenlang zusammengehockt und haben tatsächlich das Album durchgezockt. Zu zweit im Kinderzimmer. So. Das war so der Anfang.
Und dann wurde es irgendwann größer, mit mehr als 2 Mann und mehr als Kinderzimmer.
So, genau, ja. Ah ja, klar, wir haben im Proberaum, wie gesagt, die Band gegründet, Proberaum, klar, das Werdegang, was im Grunde jede Metalband wahrscheinlich hinter sich hat, auch immer wieder damit zu kämpfen, wenn dann vielleicht Leute aus der Band aussteigen. Uns gibt es ja jetzt seit über 20 Jahren und wir haben schon immer auch ein bisschen Wechsel gehabt in der Besetzung, aber haben es irgendwie immer hingekriegt, Leute zu finden, die Bock haben. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Leute, die Bock haben, die korrekt sind, mit denen man eine geile Band machen kann. Und so konnten wir das über 20 Jahre aufrechterhalten. Und wir haben jetzt noch Kontakt zu allen ehemaligen Mitgliedern. Und wenn dann einer mal nicht kann, dann rufen wir einen von den alten Mitgliedern an, dann springen die ein. Und es funktioniert super.
Ja, das ist doch cool.
Also wir haben so viel Gigs machen können, deswegen. Ich rede Backstage immer mit anderen Bands und dann tauscht man sich ja auch aus. Und oft ist das Problem, wenn du so eine Band hast, die nur funktioniert mit Originalbesetzung und sobald einer nicht kann, weil er krank ist oder weil er was weiß ich was, keine Ahnung, auf dem 50. Geburtstag von der Schwiegertante ist, dann kannst du musst einen Haufen Konzerte immer absagen. Und wir müssen eigentlich kaum Konzerte absagen, weil wir immer in der Lage sind zu spielen. Wir können im Grunde fast jede Position mit 1-2 Leuten als Aushilfe, sage ich mal, besetzen, falls einer nicht kann.
Das setzt aber auch voraus, dass man sich immer irgendwie im, ja, Positiven klingt seltsam, aber dass man sich zumindest nicht im Streit trennt. Also, ja, dass jemand geht, weil er, keine Ahnung, familiäre Gründe hat.
Genau, so war das immer. Weggezogen oder beruflich anders entwickelt und so und keine Zeit mehr gehabt und aber alles cool. Also wir haben, wie gesagt, ja, und das ist, wenn ich werde auch oft gefragt, was bezeichnest du als deinen größten Erfolg in den letzten 20 Jahren Bandgeschichte? Und ich sage immer, für mich ist der größte Erfolg, dass es uns noch gibt. Und dass wir über die Jahre hinweg praktisch immer wieder, ich sage immer, wir backen kleine Brötchen und essen die dafür aber auch selber auf. Also wir haben nie einen riesen Mega-Hype gehabt mit irgendeinem riesen Label, wo irgendwie 100.000 Euro Promo-Budget reinballert und wir dann völlig over the top durchstarten. Wir haben uns alles selber erarbeitet, alles selber erwirtschaftet, wenn man so will, ja. Müssen aber auch nicht viel irgendwo groß abdrücken und machen unser Ding und das schon seit 20 Jahren und mit jeder Platte und mit jedem Konzert, finde ich, gehen wir einen kleinen Schritt weiter. Es sind kleine Schritte, keine Megaschritte, aber kleine Schritte kontinuierlich und das ist das, was für mich der Erfolg ist, wo ich Bock drauf habe, dass es auch so weitergeht.
Das ist ja cool, weil du hast jetzt eine Frage beantwortet, ohne dass ich sie dich gefragt habe. Das finde ich sehr gut.
Ja.
Aber da lässt sich folgende Frage jetzt einschieben. Ich weiß es ganz ehrlich nicht. Heißt das denn, also macht das irgendjemand von euch jetzt hauptberuflich oder ist die Band ausuferndes Hobby?
Also wenn man den Zeitanteil berechnen würde, den man braucht, könnte man das schon als Teilzeitjob bezeichnen. Es gibt auch Bands, wo zum Beispiel 1-2 Leute das machen und die anderen nicht und so und die dann praktisch angestellt sind oder das hauptberuflich machen, die machen dann auch die Orga-Sache und so. Bei uns ist das nicht der Fall, sondern wir haben alle Jobs. We all have day jobs, heißt in einem Song von uns. Es stimmt auch und es gibt uns auch eine gewisse Freiheit, weil ich kenne auch einige, die Berufsmusiker sind oder die das versuchen und die kommen eigentlich im Grunde nur, also über die Runden, in denen sie halt unterrichten noch nebenher, Musikunterricht geben für ihr, sage ich mal, für ihre Miete. Und alles, was dann mit Band geht, ist auch diejenigen, die es beruflich machen, ist echt ein harter Kampf. Und oft ist es so, dass diejenigen sich auch ein bisschen prostituieren müssen. Also du musst praktisch dann auch Sachen machen, auf die du vielleicht gar nicht so großen Bock hast. Und auch musikalisch. Und wenn du aber Jobs hast, die dir dein Einkommen sichern, dann bist du, finde ich, also künstlerisch freier. Und das ist die Entscheidung, haben wir für uns getroffen, dass wir sagen, okay, in der Phase, wo wir jetzt sind, wir schaffen alle und man muss auch vielleicht mal unbezahlten Urlaub nehmen, wenn man mal auf eine Tour geht oder sowas oder und das dann nicht vom Urlaub her nicht passt und dann nimmt man mal einen Monat irgendwie Auszeit oder so. Das muss man halt mit seinem Job irgendwie hinkriegen, aber das kann schon funktionieren.
Das ist doch super. Also ich kann mir schon sehr genau vorstellen, was du meinst. Berufsmusiker ist, glaube ich, ein hartes Brot, zumindest wenn man versucht, mit Metal Berufsmusiker zu sein. Weil klar, Unterricht geben oder im schlimmsten Fall wahrscheinlich auch in irgendwelchen Coverbands spielen, wo man dann das Geld mit verdient und man eigentlich viel geilere eigene Songs hat, aber alle wollen, keine Ahnung, Hell's Bells von AC/DC immer wieder hören oder so.
Ja, genau, das ist der Punkt und ich habe auch keinen Bock auf Covers. Also ich habe auch schon bei Covergeschichten mitgemacht, ich will dich jetzt nicht verschweigen. Es macht manchmal auch Bock, wenn man so als Feature irgendwo reinkommt oder so und ein paar Songs macht und so, ne? Aber ich könnte mir es nicht vorstellen, so eine Coverband zu sein, wo praktisch, ja, ich meine, nichts gegen Tribute-Bands oder so, wo wirklich sich für eine Band entscheiden, weißt du, und dann so richtig das Leben, weil sie richtig Bock drauf haben, das finde ich geil, das will ich nicht ausschließen. Könnte sein, ich fange in 2 Jahren an, irgendwie mache eine Slayer-Cover, Tribute-Band auf oder sowas, will ich nicht ausschließen. Aber so eine Top-40-Cover-Band, ja, wo dann halt erstmal Summer of 69, dann Highway to Hell, und dann kommt Killing in the Name of und das war dann schon der Rock-Block und der Rest ist dann so Pop und so, ist auch, also ist nicht mein Ding. Und deswegen
kann ich verstehen.
Will ich, dann schaffe ich lieber einen 9-to-5-Job und mache dann in meiner Freizeit richtig krassen Metal, wo mir dann auch Bock macht.
Das ist auf jeden Fall sehr schön. Du hast ja gesagt, ihr macht das auch mit wechselnder Besetzung seit 20 Jahren. Ja. Wenn du jetzt auf diese Zeit zurückblickst, gab es da irgendwann mal einen Moment, auch wenn du jetzt nicht Berufsmusiker bist, wo du dachtest, ey, ich lass den Scheiß einfach sein, ich habe keinen Bock, ich hänge die Gitarre an den Nagel, ich verkaufe mein Mikro. Ist sowas mal vorgekommen, dass irgendeine Enttäuschung niemals so krass war? Nee?
Nein, niemals.
Super.
Also wir hatten Enttäuschungen, aber die haben uns immer noch mehr gestärkt. Weil es ist, also ich finde, wenn du von außen, das ist sowas wie, das ist, hat so ein bisschen was von Gruppendynamik, glaube ich, wenn man sich damit mal beschäftigt. Wenn ich von außen, also wenn ich als von außen eine Enttäuschung kriege, zum Beispiel ich mache meine erste Demo-Aufnahme und schicke die an 50 Labels und du kriegst von 49 nicht mal eine Antwort und von einem Label, wo irgendein Praktikant dir wenigstens einen Brief schreibt oder eine E-Mail, ja, passt nicht zu uns, sorry. Also das sind so frustrierende Momente und da gibt es viele Bands, die zerbrechen dran. Oder wenn einer austritt aus der Band, habe ich auch viele Bands erlebt, die dann nicht den irgendwie das hingekriegt haben, Ersatzmann zu kriegen oder einen neuen Mann zu kriegen und weiterzumachen, sondern die daran zerbrochen sind. Und bei uns war es immer so, dass uns aus jedem Down, aus jedem Tal, das hat uns eigentlich noch, das klingt jetzt sehr pathetisch, aber das hat uns noch stärker gemacht. Und jede Absage von außen und jedes, wo man vielleicht schlechte Kritiken gekriegt hat am Anfang oder Reviews, wo katastrophal waren, das hat uns wirklich noch mehr zusammengeschweißt innerhalb der Band.
Ihr seid jetzt ja bei Massacre Records unter Vertrag, wenn ich mich nicht völlig irre.
Ja, richtig.
Habt ihr auch jemals erwogen, sowas komplett selbstständig zu machen? Weil in der heutigen Zeit ist ja so Selbstvermarktung gefühlt über irgendwelche Crowdfunding-Kampagnen der heiße Scheiß oder nicht so die Option für euch?
Ich weiß es nicht, ob das wirklich der heiße Scheiß ist. Ich habe manchmal das Gefühl, dass das eigentlich eher eine Notlösung ist. Weil, also das ist jetzt sehr persönlich, also kann sein, dass man damit gute Erfahrungen macht, aber das setzt voraus, dass du einfach total viel Energie reinsteckst in das ganze Thema Vertrieb, Marketing, Promotion, PR, Pressearbeit. Und das sind Sachen, die dir als Musiker oft nicht die Expertise hast, um das gut zu machen. Deswegen ist es für uns total sinnvoll, das Label zu überlassen. Die machen für uns, die Massacre macht eine super Promo-Arbeit für uns, die bemustert alle Magazine, alle, weißt du, so, wir kriegen gute, überall Reviews und alles drum und dran. Das läuft einfach wie am Schnürchen. Die sind auch ehrlich und fair, was ja auch nicht so überall, was man so hört, immer so selbstverständlich ist. Wir haben jetzt ja schon, ich weiß nicht, ich glaube 5 oder 6 Platten mit denen gemacht und wir sind immer noch ja sehr zufrieden und die machen eine gute Arbeit und wir haben da Bock drauf. Also das kam für uns, natürlich macht man sich Gedanken, wenn man auch von anderen Bands hört, wo es vielleicht mal funktioniert. Aber wenn man ehrlich ist, ich glaube von 100 Bands, die versuchen Selbstvermarktung zu machen, sind es vielleicht nur 2, 3, die es wirklich dann auch gut hinkriegen. Und nicht irgendwo untergehen, weil heute kann ja jeder bei Spotify sich reinstellen, mehr oder weniger. Und das ist ja die eine Geschichte, aber es ist, glaube ich, trotzdem noch wichtig, eine gute PR-Arbeit zu haben, Promo-Geschichten zu machen. Und ein bisschen, finde ich, sind so traditionelle Plattenlabels, Metal-Labels schon auch ein gewisser, vielleicht auch ein gewisser Filter, wo jetzt praktisch den Fans, also wie soll ich das jetzt sagen, wo verhindert, dass es einen ganz krassen Overkill gibt. Weil man muss aufpassen, wenn man jetzt, wie gesagt, bei Spotify ist es tatsächlich so, da gibt es Bands, die ja halt reingehen, weil sie sich irgendwie so einen Vertriebsdeal irgendwo kaufen für 200 Euro, dass sie da dann bei Spotify gelistet sind. Aber die haben dort dann also kaum Klicks oder selbst wenn, also es gehört noch viel mehr dazu, ja. Auch die Live-Geschichte und sowas. Und ich glaube, dass der echte Mensch dahinter und der Label-Mitarbeiter, der unsere Mucke geil findet und da noch mehr also dran zieht, an dem Strang, an dem wir auch ziehen, dass man gemeinsam dann einfach stärker ist. Und deswegen machen wir es mit einem Label.
Wow. Klingt auch sehr schlüssig. Massacre ist jetzt ja auch ein Label mit einer ziemlich langen Tradition. Also ich habe hier irgendwo eine Jubiläums-CD von denen im Schrank, 25 Jahre, und die ist, glaube ich, auch schon ist wieder auch bestimmt schon 10 Jahre alt oder
genau,
so.
Genau, ja. Die kenne ich auch, die CD, ja. Ja, wir haben ja 2010 unsere erste Platte gemacht, also bei Massacre, wenn mich nicht, doch 2010, muss ich mal überlegen, das sind jetzt dann auch 14 Jahre, wo wir schon bei denen sind. Und da waren die ja schon alteingesessen, sage ich mal. Ja. Ja, das ist auch, bei uns kommt noch dazu, dass die halt hier um die Ecke sind. Also wir haben hier, okay. ich fahr da 20 Minuten hin zum Thomas von Massacre in sein Büro da und das ist dann schon immer cool, wenn man dann mal vorbeifährt, irgendwie auf eine Pizza oder auf einen Schnitzel und ein Weizenbier und in der Mittagspause von ihm oder auch wie auch immer sich mal trifft und ein bisschen labert. Da entstehen geilere Ideen, wie wenn man immer nur alles per E-Mail kommuniziert oder irgendwie so, das so Dienst nach Vorschrift ist. Deswegen habe ich das immer so gemacht, dass wir uns da treffen. Und da sind dann so Ideen entstanden, wie halt das auch mit unserem letzten Boxset, wo die letzten Boxsets, die wir gemacht haben, was macht man da rein und so. Da braucht man ein bisschen einfach kreativen Austausch. Und das ist cool, wenn man dann einfach mal vorbeifahren kann und schwätzen kann.
Lohnen sich denn Boxsets? Also ich weiß, die Frage ist eigentlich blöd, weil ich habe euer letztes Boxset hier auch stehen, aber ist das echt so, dass sich Boxsets rein vom finanziellen Aspekt lohnen?
Für wen?
Ja, also nein.
Nein, doch. Also was heißt lohnen? Ich meine, ich sag mal so, der Verkauf von physischen Tonträgern ist eh, sag ich mal, wenn man jetzt Controller ist und sich anschaut, wo die Erträge herkommen in der Band, dann ist der Verkauf von Tonträgern, vom Streaming mal ganz zu schweigen, natürlich eher im untergeordneten Bereich. Deswegen ist es eigentlich eine Sache, die man macht für die Fans, für sich selber. Also wie jetzt zum Beispiel Live at Summer Breeze Boxset. Also bei einem Live Boxset ist schon, also das ist schon, sagen wir mal, eher so eine Liebhaberei. Weil Live-CDs generell sich nicht so oft verkaufen wie ein Studioalbum. Das ist einfach so. Und das haben wir halt auch gemacht, weil wir einfach Bock drauf hatten, Live at Summer Breeze Boxset zu machen. Unterm Strich rentiert sich's dann doch, weil man schon auch gut genug verkauft. Zum Beispiel die letzte Studioplatte, Fresh Metal, hatten wir auch im Boxset, war limitiert. Wir hatten Vinyl und CD und wir haben so viel verkauft, dass wir in die Charts gekommen sind. Wir sind ja in die offiziellen deutschen Albumcharts mit auf den Platz 38 eingestiegen und haben uns dann auf 67 immerhin noch gehalten, was für eine Metal-Band schon gut ist, vor allem für eine unserer Größenordnung. Eigentlich, wir waren total sprachlos, weil wir damit überhaupt nicht gerechnet hätten, aber so eine Boxset ist schon, ja, ich würde sagen, es lohnt sich. Jetzt vielleicht nicht unbedingt finanziell, dafür macht man das Ganze ja eh nicht. Aber weil man einfach selber ja auch Fan ist und auch Bock hat, einfach so ein Boxset in der Hand zu haben und seinen Fans und Freunden, die man ja über die Jahre gewonnen hat, auch ja Also wenn man dann so eine Rückmeldung kriegt, wie geil das Boxset ist und dann kommen die zum Konzert und bringen das Boxset mit und dann unterschreibt man es oder wenn irgendwo Autogrammstunde ist und dann haben die das Boxset dabei oder das T-Shirt an, was im Boxset drin war, exklusiv, das freut einen dann schon, klar, natürlich. Ich find's geil. Wir werden das nächste Album, also sage ich jetzt, ohne dass ich mit Massacre schon drüber gesprochen habe, aber ich sage jetzt mal, ich würde gern fürs nächste Album auch wieder ein Boxset machen.
Ja, einen Kunden hast du schon. Ich kaufe gern so. Ich habe es mal irgendwie so Krempel genannt,
ja.
Weil ich es auch einfach cool finde. Sammlerobjekte, ne? Die stehen rum, aber ist einfach cool. Ne? Manche Dinge packt man ja noch nicht mal aus, aber ja. Einfach, ja, habe ich aber.
Gut, super, dankeschön, toll. Ja, wir haben 3 Boxsets insgesamt schon. Ich gucke gerade hier in meinem Studio, ich sitze gerade in meinem Studio, ich habe hier eine Boxset-Wand und 3 Stück haben wir schon gemacht.
Ist auf jeden Fall eine coole Sache. So, jetzt hast du sogar eine Frage beantwortet, die ich dir gerne mal wirklich gestellt gehabt hätte, wenn wir das ja als normales Interview gemacht hätten.
Ja.
Nämlich das mit dem Live at Summer Breeze. Ich habe mir schon gedacht, das kann doch eigentlich nur so Liebhaberei von euch selbst sein, weil ich kenne auch die Aussage, Live-Alben haben sich eigentlich früher schon nicht so ganz gelohnt, als, ne, als man noch physische Tonträger wirklich großartig verkauft hat. Und dann in der heutigen Zeit habe ich gedacht, das ist doch bestimmt so nach dem Motto, komm, Fanservice, weil war geil.
Ja, tatsächlich war es sogar eigentlich gar nicht so richtig geplant. Es ist nur so, dass wir auf dem Summer Breeze mitgeschnitten haben. Alle Spuren, Tonspuren. Das hatten wir ja vorher schon so organisiert. Das machen wir ab und zu mal tatsächlich, weil wir, das klingt jetzt ein bisschen nerdy, aber wir machen ganz gerne Videoanalyse, nennen wir das intern. Also wir gucken uns tatsächlich wir nehmen Videos auf von unseren Gigs. Und gucken uns die hinterher an und schauen, was ist gut angekommen von den Songs, was ist nicht so, ne, bei welchen Songs sind die Leute Bier holen gegangen und so, ja. Und da hatten wir, und das hatten wir eigentlich so geplant. Und dann haben wir gesagt, ja komm, weißt du was, dann schneiden wir auch die Spuren mit, also die Tonspuren. Und dann haben wir dann auch 2, 3 Kameraleute bei uns von unserer Crew dabei gehabt. Das war also keine professionelle Firma. Wir haben ja auch, das ist ja nicht nur eine Live-CD, sondern wir haben ja das komplette Konzert mit 4, 5 Kameras aufgenommen und geschnitten. Das gibt's auf YouTube, auf der Seite vom Summer Breeze. Und wir haben auch 1, 2 Live-Clips als Single rausgebracht. Und es war für uns eigentlich kein großer Act, weil wir selber Toningenieure haben bei uns in der Band. Wir haben audiovisuelle Menschen, die das gelernt haben. Und unser Gitarrist zum Beispiel, der Philipp Wieser, der hat es geschnitten hinterher. Und dann kann man sowas, weil du jetzt fragst, lohnt sich's. Wenn du viel selber machst, kannst du sowas machen. Wenn du jetzt aber davon keine Ahnung hast und du musst dir eine Agentur holen oder eine Firma, die dann irgendwie 10.000 Euro für einen Schnitt will und nochmal irgendwie 5.000 Euro für einen Soundmix, dann brauchst du sowas nicht machen. Aber weil wir eine Do-It-Yourself-Band sind und das, denke ich, auch auf einem gewissen Niveau hinkriegen, dann kann man sowas machen. Und es macht natürlich auch Bock. Und es war so, dass wir die Aufnahmen gehört haben hinterher und die Videos gesehen haben und haben gesagt, wir müssen es rausbringen. Wir hatten es vorher noch gar nicht mit unserem Label besprochen, weil wir es eigentlich erstmal nur für uns gedacht haben. Oder vielleicht, dass man einen Song nimmt und einen Videoclip draus macht, aber dass man das hier wirklich offiziell veröffentlicht, haben wir erst hinterher entschieden, als wir das Material gesehen haben und gehört haben. Und der Auftritt beim Summer Breeze war ja absolut, hat uns ja weggehauen, weil wir überhaupt nicht damit gerechnet hätten, dass so viele Leute vor der Bühne sind. Ich weiß nicht, ob du das Video vielleicht schon gesehen hast oder Fotos. Das war ja absoluter Wahnsinn. Da war so gerammelt voll von vorne bis hinten, von links nach rechts. Da hat kein Mensch mit gerechnet. Und das war für uns so ein richtiger Moment. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich davon spreche, wo du, ja, weiß nicht, das war einer der geilsten Momente überhaupt in unserem Bandleben, weil du hast so 20 Jahre so immer wieder kleine Konzerte gemacht oder größere, aber so richtig, da in dem Moment beim Summer Breeze ist alles so irgendwie aufgegangen, ja, weil wir hatten unser letztes Album 2020 rausgebracht, Fresh Metal, und dann waren wir in den Charts, haben aber dann aus bekannten Gründen dann 1, 2 Jahre ja nicht richtig spielen können, touren können, weil Corona, und da ist dann richtig so wie so der Knoten geplatzt, wo wir dann gemerkt haben, wie viele Leute dieses Album haben, weil ich meine, ne, das war noch gar nicht so greifbar. Wir hatten zwar die Zahlen mit den Charts und die Verkaufszahlen, aber das ist dann nochmal was anderes, wenn dann da zigtausend Leute vor der Bühne stehen und die Songs mitsingen. Und es war einfach ein unglaublich geiles Erlebnis und deswegen haben wir es festgehalten und haben es dann auch rausgebracht.
Und die Gretchenfrage beantwortest du jetzt mit ja, das ist natürlich komplett live.
Ja, klar.
Ich glaub dir das einfach mal.
Ja, natürlich. Ich meine, du kannst ja auf dem Video nachkontrollieren. Wenn eine Band, wir haben ja deswegen extra auch das, nicht deswegen, aber das Video ist ja draußen. Du kannst ja sehen, was wir da spielen. Also, wenn du jetzt nur das Live-Album rausbringst, ohne bewegt Bild, dann kannst du natürlich bescheißen. Aber wenn du das Video noch machst, was willst du groß bescheißen? Also,
ja. Na, ist ja eigentlich auch Quatsch. Ich finde es halt nur...
Ich meine, man hört es auch. Wir haben auch, wenn man ehrlich ist, also da, ich finde schon, da sind schon ein paar Hauer drin, ja.
Na, sagen wir mal so, ein paar Chorspuren klingen interessant. Darf man das so sagen? Ich möchte euch jetzt nicht zu nahe treten, aber das ist halt live und ich finde es dann auch in Ordnung, wenn, ne? Ja.
Was meinst du mit Chor?
Ich glaube, du weißt, was ich meine.
Mit unseren vierstimmigen Männergesang bei No Deep Talks, Just Drinks vielleicht, oder?
Genau, der klingt ja schon interessant. Also nicht schief, aber... ja, der klingt halt live, ne?
Der
also,
klingt live, genau. Und das ist der Punkt. Und es ist halt so, wenn du live, jetzt zum Beispiel, du stehst beim Summer Breeze im Konzert in der Menge, dann ist es meistens so, dass das Mikrofon von mir und von unserem anderen Hauptsänger relativ gut zu hören ist. Aber die zwei außen, also die Background Vocals vom Jackson und vom Weezy, die drehen die Mischer meistens ein bisschen runter, weil die nicht so viel mitsingen. Und dann mehr Krach über diese Mikrofone übertragen wird von der Bühne und es für Störungen sorgt. Deswegen da muss man darauf achten, oft sind die Background-Vocals bei Bands sehr leise. Live, wenn du in der Menge stehst. Und jetzt haben wir die natürlich dann auf der Platte natürlich lauter gemacht. Ja, ist ja kein Problem, das kannst du dann lauter machen. Und dann hört man halt mal, das ist das Schiefe, was du gerade angesprochen hast, dann hört man natürlich auch alle mal so richtig und die Leute hören sich dann auch selber. Und dann klingt es vielleicht, ja... Anders wie wenn man im Pit drin steht, aber es klingt halt auch trotzdem auch authentisch, weil man alle Gesänge mal hört. Ja. Aber schön, dass dir das aufgefallen ist.
Das war auch überhaupt nicht böse gemeint. Ich hoffe, das ist nicht so angekommen, weil mir hat dieses Album so gut gefallen, weil es wirklich so vollkommen ehrlich klingt. Also auch die Ansagen, wo ihr euch ja mehrfach überschwänglich bedankt.
Ja.
Das klingt so gottverdammt ehrlich. Ich habe nur gedacht, mein Gott, wie sympathisch. Ohne Scheiß.
Ja, danke. Ja, war auch wirklich, in dem Moment war das auch total ehrlich gemeint. Ich habe auch die Ansagen nicht geübt oder sowas. Es ist ja auch ein Versprecher drin. Den wollten wir erst rausschneiden. Und dann ganz am Schluss, wo ich da über die Chart mich bedanke für die Chart-Einstieg und sowas, da habe ich mich ja voll verballert, weil ich da wirklich in so einem Ausnahmezustand war. Und wir haben es dann aber auf der CD dann doch gelassen, weil die anderen gesagt haben, komm, was soll's, es ist so passiert, also warum sollen wir es jetzt rausschneiden? War halt so und irgendwie, ja. Es ist eine Momentaufnahme.
Das auf jeden Fall. Und super sympathisch, kann ich nur sagen. So, nachdem das ja wohl eines der Highlights in deiner Karriere war, magst du uns mal erzählen, was der peinlichste Moment in deiner Bühnenkarriere war? Das peinlichste, was dir jemals auf einem Konzert passiert ist? Also es war jetzt ja, glaube ich, nicht der Versprecher bei Katapultiert.
Genau, Katapultiert, schwieriges Wort. Ja, Gott, nee, um ehrlich zu sein, die Frage wird tatsächlich öfter mal gestellt, aber ich hab noch keine richtige Antwort gefunden. Entweder bin ich so, dass ich negative Momente ausblenden kann und vergesse. Ich glaube, ich habe so eine negative Momente-Demenz. Ich kann mir sowas einfach, mich vergesst es dann einfach wieder. Ist vielleicht so eine Schutzfunktion des Menschen, die bei mir ausgeprägt ist. Ich kann es nicht sagen. Also mir fällt echt nichts Schlimmes ein. Außer vielleicht irgendwelche technischen Probleme, wo dann die Gitarre kaputt gegangen ist und wir hatten keine Ersatzgitarre dabei und dann schwimmt man völlig und weiß überhaupt nicht, wie man den Gig noch zu Ende machen soll. So Sachen bringen mich ein bisschen aus dem Konzept, aber so richtig peinlich. Ich stehe zu allem, was wir gemacht haben. Klar, manche Promo-Fotos, ne, das ist jetzt immer wieder an dem Punkt, wo wir vorhin waren. So, was ist ja aus der Vergangenheit. Würde man alles wieder so machen, aber wenn man sich manche alte Promo-Fotos anguckt, würde ich sagen, okay, die würde ich jetzt heute nicht mehr so machen. Aber, und vielleicht den einen oder anderen Song oder die Performance bei einem oder anderen Song würde ich jetzt vielleicht heute, würde ich sagen, das ist aber meine persönliche Meinung. Andere finden es geil und ich bereue es jetzt nicht. Also fällt mir nichts zu ein.
Das ist doch gut. Man sollte sowieso nichts bereuen, weil alles, was man tut, macht einen ja zu dem, der man ist. Ne? Behaupte ich immer.
Ja, genau.
Ja, kommen wir jetzt mal zu dem Part, wo man sich schnell entscheiden muss. Zumindest die Entscheidung sollte schnell sein. Du darfst danach gerne aber auch was noch dazu ausführen. Ich stelle dir jetzt 10 Fragen, wie du Sekt oder Selter, so nach dem Motto, ne?
Ja.
Und bin auf deine Antworten gespannt. Die erste Frage, Iron Maiden oder Judas Priest?
Iron Maiden. Ich beantworte das jetzt auch ohne direkt, Erklärung. Weil ich finde es, ja, wenn du willst, kann ich noch eine Erklärung dazu geben, aber was ich immer blöd finde bei solchen Spielen, wenn einer sagt, hab beides. Oder ich kann mich nicht entscheiden. Oder wenn es mir gut geht, dann Iron Maiden. Wenn es mir schlecht geht, Judas Priest. Aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache, oder? Ist eine Frage.
Genau.
Okay, dann baller ich einfach raus. Und don't judge me. Ja? Ich finde beide geil, aber jetzt ich sage jetzt halt Iron Maiden.
Alles klar. AC/DC mit Bon Scott oder mit Brian Johnson?
Bon Scott.
Slayer oder Creator?
Slayer.
Die CD oder die gute alte LP?
CD.
Clubkonzert oder Arena-Stadion? Ist schwierig, ne?
Ich sage jetzt Clubkonzert. Ich habe die gleiche Frage schon mal gestellt gekriegt und da habe ich gesagt Arena-Stadion, weil da kam ich gerade vom Summer Breeze und war da geflasht. Jetzt komme ich gerade von einer Clubshow, die wir ausverkauft haben und deswegen sage ich jetzt Clubshow.
Ach so, super. Jetzt weiß ich nicht, ob das wirklich ein Thema für dich ist. Die Toten Hosen oder die Ärzte?
Tote Hosen. Ist ein Thema für jeden, denke ich. Also das ist tatsächlich...
Weiß nicht.
Naja, doch. Ich habe ja mal die Theorie aufgestellt. Ich habe mal die Theorie aufgestellt in Vorstellungsgesprächen für die Arbeit. Ich darf bei mir im Geschäft ab und zu Vorstellungsgespräche machen. Und ich habe mal die Theorie aufgestellt. Ich würde es gerne mal probieren, aber ich habe mich bis jetzt noch nicht getraut. Man müsste eigentlich in Vorstellungsgesprächen nur solche Fragen stellen, wie du jetzt gerade fragst. Überhaupt nicht über den Inhalt von der Arbeit, sondern man müsste eigentlich im Grunde nur fragen, ja, Tote Hosen oder Ärzte. So. Solche Fragen stellen.
Also.
Und dann natürlich auch gucken, ne? Wenn dann einer, wenn du jetzt eine Frage stellst, keine Ahnung, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, aber wenn du jetzt fragst, Onkels oder Tote Hosen, dann hast du ja schon.
Willst du daraus was ableiten?
Dann kann man natürlich schon was draus ableiten. So, weißt, das ist schon so eine Frage, eine Entscheidung, die man sich irgendwann im Rockerleben stellt, glaube ich. Also ich glaube, da hat jeder eine Antwort dazu. Oder es wäre jetzt vielleicht auch ein blödes Beispiel gewesen, aber wenn man jetzt, ja, mir fällt jetzt keine andere Band-Vergleichfrage ein, aber zum Beispiel, wenn du jetzt fragen würdest, Ballermann oder Wacken? Nur mal so.
Wacken.
So, ne? Dann hast du im Grunde wäre das so eine Einstiegfrage. Wenn du fragen würdest, in einem Vorstellungsgespräch Ballermann oder Wacken? Und er sagt Ballermann. Dann kann der korrekt sein und ein guter Mitarbeiter, alles drum und dran, aber du wirst als Mettler natürlich den besser finden, der halt Wacken sagt.
Ja, das auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Okay.
Kannst du ja mal anbringen. Vielleicht klappt's ja.
Ja, mal gucken.
Dann können wir ja in einem Jahr uns nochmal unterhalten und dann erzählst du mir, wen ihr eingestellt habt und ob das Spielchen von Erfolg gekrönt war.
Ja, genau.
Aber zurück zum Spielchen. Beim Live-Auftritt mit Klick oder ohne?
Ohne. Also ich mache ohne. Die anderen machen mit. Wir haben ja bei uns, also wir machen In-Ear-Monitoring. Das heißt, wir haben unseren Sound auf dem Ohr und jeder kann sich selber seinen Sound mischen, wie er will. Also ich kann sagen, ich will mehr vom Schlagzeug, ich will weniger vom Schlagzeug, mehr Gesang und so weiter. Das kann ich alles auf meinem Handy selber mischen. Also wenn ihr mal jemand von uns auf der Bühne mit dem Handy rumstehen seht, dann ist es nicht so, dass der gelangweilt nebenher irgendwie Facebook checkt, sondern da macht er gerade seinen
Pizza
Sound.
Bestellt, ne?
Da stellt er gerade seinen Sound ein. Das vielleicht nochmal so zur Erklärung oder zur Rechtfertigung. Näher, und wir haben die Möglichkeit, weil unser Schlagzeuger mit Klick spielt, zumindest beim Großteil der Songs. Bei manchen Songs geht's nicht, weil die Stimmung, also Geschwindigkeitswechsel haben. Aber bei denen, die ein Tempo durchhaben, dann spielt er mit Klick. Und dann kann ich mir selber entscheiden, ob ich mir den Klick aufs Ohr gebe oder nicht. Ich habe ihn immer aus. Die anderen haben, glaube ich, also größtenteils drin.
Alles klar. Mit Backing-Track oder ohne?
Ohne.
Live?
Ohne.
Ohne, okay. Hätte mich auch schwer gewundert bei eurer Musik.
Ja,
ich wüsste nicht, was man da vom Backing-Track spielen sollte. Nee. Dann Offspring oder Green Day?
Offspring.
Ah, wundert mich jetzt nicht. Aus Bekannten. Und zum Abschluss die gemeinste Frage überhaupt. Zumindest finde ich es immer, Metallica oder Megadeth?
Metallica. Die Frage finde ich nicht gemein. Ich fand Slayer oder Creator, die Frage fand ich gemeiner. Aber echt? Slayer oder Megadeth, warum? Und Metallica kann ich sofort entscheiden für Metallica.
Heißt also, Creator und Slayer sind für dich nahezu auf einer Ebene, oder?
Ja, ich finde es schwierig zu vergleichen, weil es für mich ein anderer Stil ist. Aber ja. Von dem, wie gern ich es höre, ist gleich ungefähr. Vielleicht Slayer ein bisschen weiter vorne, deswegen habe ich Slayer genannt. wir kommen ja nachher noch zu den Top 5 Alben, da ist auch Slayer vertreten, deswegen konnte ich ja jetzt nicht Creator sagen und dann hinterher Slayer bringen.
Wäre doch super gewesen.
Creator ist auch geil. aber ja, bei Megadeth und Metallica ist für mich einfach Metallica, ich bin mit Metallica irgendwie auf. Megadeth ist an mir als Jugendlicher vorbeigegangen, deswegen hat es mich nicht geprägt. Ich habe ja vorhin gesagt, wir haben uns mit 14 haben wir uns Master of Puppets Album komplett durchgeballert an der Gitarre und drauf geschafft. Und aber von Megadeth habe ich nie irgendwie, das hat mich nie richtig geflasht. Und auch jetzt, wo ich älter bin, jetzt hat man sie ja auch mal live gesehen bei irgendwelchen Festivals, ich habe auf dem Grasspop mal gesehen vor ein paar Jahren und so. Auch letztes Jahr auf dem Summer Breeze haben wir uns mit den Backstage getroffen, die saßen neben uns beim Essen, ja. Alles cool, gute Leute, aber es hat mich jetzt irgendwie musikalisch, wenn ich mich entscheiden müsste, Metallica auf jeden Fall. Überleg mal, allein die ersten paar Alben von Metallica, das ist für jeden Metalhead absolut prägend und für jeden Gitarristen auch und so die Riffs und wie tight das gespielt ist und alles. Gibt es für mich eigentlich keine Frage, Metallica vorne.
Wunderbar. Ja, du hast es ja eben schon angeteasert. Du hattest eine kleine Hausaufgabe und sollst uns deine Top 5 Metal-Alben nennen, inklusive jeweils einer Songempfehlung, die ich dann im Nachgang in die Spotify und auch in die YouTube-Playlist packe. Also Leute, wenn ihr das alles nicht kennt, was Hannes hier aufzählt, gehe ich eigentlich nicht von aus, aber das könnt ihr dann da mal nachhören. Das Wort gehört dir.
Ja. Also das war erstmal eine gute Aufgabe, hat Bock gemacht, mal die Top 5 Alben rauszusuchen. Jetzt weiß ich nur nicht, muss ich die jetzt auch noch innerhalb von diesen 5 nochmal bewerten? Also 1, 2, 3, 4, 5 oder sind es einfach die 5 Besten? Machen wir die 5 Besten, oder? Also ja, machen wir die 5 Besten, weil es schwierig, die miteinander zu vergleichen, weil ich doch auch selber jetzt gemerkt habe, dass die meine Top 5 Alben auch ein bisschen vielleicht auch das widerspiegelt, was bei Prophecy dann hinten rauskommt. Was mich beeinflusst hat musikalisch. Also ich würde mal draufnehmen, auf jeden Fall Rain and Blood von Slayer. Da haben wir es neulich auch wieder in der Probe drüber gehabt. Das ist einfach eine Platte, die geht, ich weiß nicht, ich glaube 30 Minuten, 40 Minuten. Und die bringen so
29
auf irgendwie. 39, ja genau, das war das mit 29. Die bringen es trotzdem auf den Punkt. Die haben Songs, die sind 1,5 Minuten, 2 Minuten, 2,5 Minuten. Und einfach knallen rein. Da ist ein Song geiler wie der andere und du kannst die Platte 5-mal hintereinander hören und es ist immer noch geil. Also Rain and Blood von Slayer, da waren die für mich auf ihrem Zenit. Das ist die geilste Platte auch von Slayer, weil da waren die kompromisslos. Da waren die auch schon gefestigt in ihrem Stil. Ich fand die ersten, wenn du Show No Mercy anguckst, Shallow Waits und so, war auch schon geil, aber war noch nicht so richtig, haben sie ihren eigenen Stil noch nicht so zementiert. Den haben sie auf Piece by Piece, haben die den richtig zementiert. Das ist denen ihr Manifest. Und ich würde sagen, wenn du in ein Lehrbuch über Musikgeschichte reinschreiben musst, was ist das Slayer-Album, würde ich reinschreiben, Rain and Blood. Deswegen ist Rain and Blood, weil ich es auch eins der am meisten gehörtesten Platten bei mir ist bei mir mit drin in den Top 5. Rain and Blood von Slayer. Und ich als Song habe ich gewählt Piece by Piece.
Sehr schöner Song.
Glaube ich, der zweite Song.
Ich damals fand. Ja, ist der.
Ich glaube, Angel of Death, der erste, glaube ich, dann kommt gleich Piece by Piece und es ist schon Brett.
Das ist auf jeden Fall so. Ich habe ihn vorhin auch nochmal extra gehört und habe gedacht, ist schon für die damalige Zeit ein ganz schön fieser Text. Ne? Piece by Piece, the only way to exit,
Piece by Piece. Ja.
So. Das ist schon, ich weiß, also ich habe mich dann so in meine Jugend zurückversetzt und habe gedacht, das fandest du damals schon irgendwie krass, auch wenn ich Horrorfilme mag, aber das war schon so, puh, das ist echt böse.
Ja, ich glaube aber früher hat man da sich nicht so einen Kopf drüber gemacht. Also ich habe das gar nicht gut, das ist halt, ja, also das ist aber typisch Slayer. Grunde, Text. Super.
Ja.
Ja, also das war Slayer. Dann haben wir, ich habe da noch Municipal Waste. Und zwar mit dem Album The Art of Partying. Auch hier ist es für mich das geilste Album von Municipal Waste, weil sie dort ihren Höhepunkt hatten, weil sie dort ihren Stil am besten rüberbringen und weil es das Album ist, was ich am öftesten gehört habe und mich am meisten beeinflusst hat. Und der Song, Titeltrack The Art of Partying, ist eine Hymne. We don't need no law, together we destroy. And I don't let them ruin the one thing I enjoy. Ja, tonight we shred, bla 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 bla, in the ass. Also da geht's ums Auf- und Party machen und dass man sich das nicht vermiesen lässt von Außenstehenden. Und das ist im Grunde das, was jeder Metalhead eigentlich denkt. Deswegen The Art of Partying. Sehr oft gehört, auch bei uns im Tourbus oder Backstage, wenn wir dann noch feiern, ist es eine der Hymnen. Municipal Waste. Wir haben auch schon mit den Jungs gespielt. Es war sehr geil, schon ein paar Jahre her. Das war damals in Berlin, im Magnetclub hieß der damals. Den gibt es leider nicht mehr, aber ein geiler Laden. So, ja, war cool. Municipal Waste, gute Jungs.
Die habe ich live gesehen. Letztes Jahr ist es ja mittlerweile mit Creator und Lamb of God. Ja, war verdammt geil.
Das war die Tour, ja. Da war ich leider, konnte ich da nicht. Ich glaube, da haben wir selber ein Konzert gehabt an dem Tag, wo die hier bei uns in der Nähe waren. Also auch ein sehr geiles Billing gewesen. Creator, Lamb of God und Municipal Waste. Sehr geil. Ja gut, dann würde ich mal in Death Metal rübergehen. Ich bin sehr geprägt von Death Metal und von Thrash Metal. Im Grunde sind es vier Musikgenre, die mich beeinflusst haben, und das sind im Grunde auch das, was man bei Prophecy, finde ich, raushört, was ich zumindest immer wieder gesagt kriege von Leuten. Ja, das ist genauso die Mischung. Und das, zum einen ist es Thrash Metal, zum anderen ist es Punk. Und Municipal Waste ist, finde ich, eine Mischung aus Punk und Thrash Metal. Und zum anderen ist bei uns aber auch Hardcore und natürlich Death Metal. Und Death Metal, da komme ich jetzt zum dritten Top-Album, ist für mich Six Feet Under, Warpath.
Oh ja.
Six Feet Under in den letzten Jahren leider in der Szene ein bisschen nicht mehr so anerkannt, wie das schon war, weil die letzten Alben für viele nicht mehr so cool waren. Ich finde trotzdem, dass auch bei den letzten Alben waren auch gute Sachen dabei, will ich nicht abstreiten, aber die Klassiker sind die ersten drei, vier Sachen, wie bei den meisten Bands. Und bei Six Feet Under ist für mich Warpath, da ist die größte, für mich, Hitdichte drauf. Und da nehme ich mal den Song 420 rein. 420. Ja,
die gute alte Kifferhymne.
Gute alte Kifferhymne und auch sehr oft gehört bei uns Backstage. Und ich, also wenn ich einen Song covern müsste, oder wir haben uns auch schon mal überlegt, ob wir für ein Bonus-CD oder sowas in einem möglicherweise erscheinenden Boxset, ob wir dann mal eine Bonus-CD machen mit Coversongs. Ist ja immer so ein bisschen, ja, zweischneidiges Schwert, aber wenn wir covern würden, dann würde ich auf jeden Fall 420 von Six Feet Under reinnehmen. Der Riff ist geil, der Spirit ist geil, dann ist auch musikalisch, finde ich, geil umgesetzt. Der Song geht genau 4 Minuten 20. Das ist einfach alles eine geile Geschichte. Und deswegen 420, Warpath, das Album von Six Feet Under, wäre meine dritte Platte in der Top 5. Das habe ich gerade schon gesagt, wir sind auch vom Hardcore beeinflusst. Und da gibt es natürlich eine Platte, um die kein Mensch vorbeikommt im Hardcore. Und das ist Terror mit Keepers of the Fate. Song Sticktight. Ich denke, der bekannteste Song von Terror. Für mich ein geiler Text. Und live bei Terror, jeder, der schon mal bei Terror war, weiß, was dort abgeht. Und es ist was jede Band erreichen will, so einen Song zu schreiben. Und wir haben es so noch nicht geschafft, aber wir arbeiten dran. Und Sticktight ist für mich ein Vorbildsong und einer meiner Lieblingssongs von der Keepers of the Fate von Terror. Und last but not least möchte ich auch den Punk-Einfluss nicht zu kurz kommen lassen in meiner Top 5 und habe hier The Offspring rein mit X-Nay on the Hombre. Ist für viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, weil viele erstmal Smash nennen oder von den späteren Sachen was. Ich bin hin und her geschwankt zwischen X-Nay on the Hombre und der ersten, nämlich die Ignition. Die ist noch ein bisschen räudiger, aber letztendlich habe ich mich für X-Nay on the Hombre entschieden, weil es die Offspring-Platte ist, die ich am öftesten gehört habe. Und da würde ich den Song Motta nehmen. Motta.
Yeah.
Geiler Song.
Da hast du mich voll mit abgeholt, weil auch, ich würde auch denken, das ist mein Lieblingsalbum von The Offspring. Mhm. Und ich würde dir vollkommen zustimmen. Ich glaube, wenn du Leute nach ihrem Lieblingsalbum fragst, ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die dieses Album noch nicht mal bewusst kennen.
Ja.
Weil es sich halt zwischen, wie heißen die beiden Alben? Smash und Americana,
ja,
müsste das
genau
danach dann sein.
Richtig,
ne?
Ja.
Und irgendwie ist das damals, glaube ich, ziemlich untergegangen. Aber ich fand es auch granatenstark und den Song auch. Ja. Also Motta, super Nummer.
Ja. Genau, das wäre meine Top 5.
Super Auswahl und ich kann eins bestätigen. Ich habe mir vorhin, du hattest mir die Songs ja im Vorfeld schon gesagt, ich habe mir die so mal angehört und habe direkt danach dann die Songs gehört, die ich in die Podcast-Playlist von euch, also von The Prophecy 23, packe. Und wenn man das wirklich so hintereinander hört, merkt man schon, oh, ja, das ist eindeutig Inspiration, wirklich Inspiration. Ich möchte nicht sagen, dass es geklaut ist, aber man hört es auf jeden Fall. Mhm. Aber wenn ich dir jetzt sage, woran mich die Gesangspassage, über die wir vorhin schon gesprochen haben, erinnert hat, dann hast du mich hoffentlich nicht. Kennst du Abstürzende Brieftauben?
Ja, Aber jetzt und, wüsste ich nicht, welchen Song du meinst. Hau mal raus.
Nee, kein Song speziell, aber die Gesangspassage eben bei No Deep Talks, Just Drinks hat mich von diesem, vielleicht einfach von der Tonlage in dem Moment, absolut an abstürzende Brieftauben.
Ja, sing mal.
Vielleicht auch von diesem, ich weiß ja nicht, welcher Song, einfach so, die Stimmung.
Okay. Jetzt habe ich gedacht, ich kann dir hier einen Gesang rauslocken, ja.
Aber nee. Also das wirst du nicht schaffen.
Schade.
Ich weiß, dass ich nicht singen kann.
Schade.
Ich weiß, dass du nicht tust, auch nicht. Und es ist absolut nicht böse gemeint, aber es hat mich irgendwie so daran erinnert. Ja. Und naja, wenn du ja selbst sagst, Punk ist ein Einfluss immer gewesen, es klingt ja auch. Ne? Also dieser No Deep Talks, Just Drinks, Mitsing-Part, der ist ja schon sehr punkig, kann man, glaube ich, ruhigen Gewissens sagen. Ja,
natürlich, klar.
So, eben schon angeteasert. Natürlich wäre es ja blöd, wenn wir hier über dich und über deine Band reden und dann keine Songs von euch in der Podcast-Playlist landen. Dementsprechend packe ich jetzt noch 3 Songs von euch dazu. Cool. Und es wäre schön, wenn du auch noch 2, 3 Worte dazu sagen könntest. Mhm. No Deep Talks lassen wir mal weg, weil den habe ich schon empfohlen, als ihr halbes Album des Monats wart damals.
Ja, stimmt. Ich kann mich erinnern, ja. Coole Aktion, genau. Auf jeden Fall, ja.
Ja, es war auch absolut ehrlich von mir gemeint. Ich habe mir immer fest vorgenommen, Live-Alben werden nicht Album des Monats. Aber das Teil war einfach zu cool in dem Moment. War
eine große Ehre auf jeden Fall für uns. Wir haben es sehr gefeiert.
Das freut mich. So, dann der erste Song, den ich in die Podcast-Playlist packen werde, ist Party Like It's 84. Was kannst du uns dazu erzählen?
Party Like It's 84 ist im Grunde, ich habe es vorhin ja schon eine Textzeile zitiert. We all have day jobs, but tonight we feel like party in 1984. Und wenn wir das live spielen, spielen wir das immer als Dank an alle, die hier arbeiten. Also, weil es ist ja im Metal oft so, dass diejenigen, die da dafür sorgen, dass so ein Konzert funktioniert, auch ehrenamtlich das machen und nicht als Hauptjob. Und das muss man auch mal würdigen und im Grunde ist das der Song dafür, wo man sagt, wir müssen zwar alle schaffen gehen, aber heute lassen wir es krachen.
Und 1984 hättest du schon Pantera cool gefunden? Die haben doch da so ganz fragwürdigen Hair-Metal gemacht.
Ja, oder? Man darf das nicht ganz so genau hinterfragen, sage ich mal, Musik historisch. Ob jetzt wirklich zu dem Zeitpunkt 1984 die Platten schon draußen waren, die wir da zitieren oder die uns im Kopf rumgehen, wenn wir daran denken. Ja, das gehört vielleicht dazu, weil du vorhin gefragt hast, ob man was bereut. Ich bereue den Text nicht, aber ich würde ihn vielleicht heute ein bisschen anders formulieren. Weil damals, da hat man nicht dran gedacht, dass es mal eine größere Anzahl an Menschen diesen Song hört, geschweige denn, dass mal jemand in einem Podcast den Text anspricht. Da hat man einfach das Zeug rausgeballert. Heute liest man sich die Texte noch mal vorher ein paar Mal durch und gibt sie vielleicht auch noch mal jemanden externen, wo noch mal drüber guckt und das sich noch mal anschaut und dann würde man vielleicht die eine oder andere Stelle ein bisschen anders machen. Aber ein geiler Song und vielen Dank, dass du ihn in die Playlist reinmachst.
Ja, gerne doch. Nächster Song ist Home is where you shred. Worum geht's dabei eigentlich textlich?
Da geht's im Grunde geht's da um eine Sache, nämlich um Snowboarden. Wir sind bei uns in der Band sind fast alle, bis auf den Lukas, sind alle Snowboarder und auch sehr passionierte Snowboarder. Und wir haben einfach einen Snowboard-Song machen wollen. Und das heißt Home is where you shred. Und da geht's halt darum, dass man in den Bergen dass es der Platz ist, wo man seine Ruhe findet, zu sich findet und dann auch beim Snowboarden und so. Man kann es aber auch übertragen als Metapher für andere Orte, wo sich jemand wohlfühlt und und deswegen der Titel oder Refrain Home is where you shred. Man sagt ja auch Home is where the heart is oder sowas und wir sagen halt, in dem Song sagen wir Home is where you shred. Shred ist auch ein Begriff, den man unterschiedlich verwenden kann. Im Metal-Bereich kennt man Shredden als E-Gitarre spielen, also so eine Art Technik, wie man Gitarre spielt. Der shreddet, ja, so man sagt. Aber im Snowboarden kommt es auch vor, der Begriff. Und da wird halt, da ist das Snowboarden mit gemeint. Oder wenn man mit dem Board über ein Obstacle drüber fährt und das shreddet oder sowas oder so, das nennt man dann auch shredden. Und deswegen ist das Ganze eine coole Symbiose aus unseren zwei Liebhabereien, die wir im Leben haben. Einmal Snowboarden und einmal Heavy Metal und dass man das dann so verbindet. Home is where you shred.
Wunderbar. Ich denke, du kannst schon ahnen, welcher Song der letzte ist, weil wenn man über The Prophecy 23 redet, kommt man ja an einem Song überhaupt nicht vorbei.
Da bin ich gespannt.
I wish I could skate.
Okay, super. Ja, gut, finde ich gut, dass du das, also ich habe jetzt mal abgewartet, ich wollte nicht ins gleiche Wort fallen. I wish I could skate ist mittlerweile der Song, also der bekannteste Song von uns wahrscheinlich, aber noch nicht so lange, weil der ist ja erst auf dem letzten Album gewesen. Also wir haben auch viele Jahre ohne I Wish I Could Skate Live-Shows gemacht. Aber ja. Es ist auf jeden Fall natürlich, ich meine, das sieht man ja, wenn man sich vielleicht mal als Surf-Tipp für alle, die jetzt reinhören, wenn ihr fertig seid mit dem Podcast, gebt mal bei YouTube ein I Wish I Could Skate The Prophecy 23 Live at Summer Breeze. Das ist für mich ein geiles Video, weil man da sieht, wie die Leute einfach bei dem Song eskalieren und am Schluss dieser Chor, wo da alle mitsingen, das ist einfach unglaublich. Und das ist dieser Schlüsselmoment, von dem ich dir vorhin gesagt habe, wo wir da auf der Bühne waren. Das war eigentlich eine der ersten Konzerte, wo wir für uns realisiert haben, wie dieses Album eigentlich durch die Decke gegangen ist bei den Leuten. Und der Song I Wish I Could Skate drückt es am meisten aus. Vor allem in der Live-Version und dann auch noch mit dem Live-Video, wo man sieht, wie die Leute abgehen. Das ist einfach geil. I Wish I Could Skate. Mega, cool. Danke, dass du ihn reinnimmst. Nimmst du die Live-Version oder die Studio-Version?
Kannst du dir jetzt aussuchen, sag ich mal. Ich bin da flexibel. Ich hätte gesagt, wir nehmen dann die Live-Version, ja, weil in der YouTube-Playlist kann man dann ja direkt das Video auch sehen. Außerdem ist
super,
der Chor am Ende.
Dann mach die Live-Version. Wunderbar. Ja, ist geil. Mach doch die Live-Version. Finde ich gut.
Mit der schönen Abmoderation. Ne? Und jetzt auf geht's, Summer Breeze, die ganze Nacht.
Ja.
War's, glaube ich.
Ja. Die ganze Nacht war es nicht, aber es wurde schon einige Minuten lang noch dieser Chor mitgesungen am Schluss, wo wir schon von der Bühne dann runter sind und so. Und das war schon geil.
Ja, der Part ist ja auch prädestiniert dafür, mitgesungen zu werden. Ja. Das muss man ja auch neidlos anerkennen. Ja. Ja, schade, jetzt sind wir schon am Ende. Zumindest wüsste ich nichts, worüber wir noch reden könnten. An dieser Stelle erstmal danke, dass das jetzt endlich stattgefunden hat und dass du uns so bereitwillig an den ganzen Dingen hast teilhaben lassen.
Klar, gerne. Danke dir. Gerne. War echt cool gemacht. Mega. Vielen Dank.
Ja, danke schön. Und ich weiß nicht, ob du es schon mal gehört hast. Traditionell darf der Gast den Podcast beenden mit irgendeinem Zitat. Das ist jetzt völlig egal, was es ist. Man kann hier auch nichts falsch machen, solange man nicht irgendwelchen Nazi-Scheiß jetzt hier zum Besten gibt. Aber davon gehe ich nicht aus.
Nee, überhaupt, im Gegenteil.
Ja, ich hoffe.
Ja, so klar ist es auch nicht mehr, ne? Wenn wir 20% Nazi-Scheiße haben, dann die müssen ja auch, also es wird auch im Metal Leute geben, die, ja gut, aber jetzt wollen wir nicht zu tief gehen.
Ja, aber wenn ich jetzt an eure Live-Videos denke, hat, glaube ich, irgendjemand ein Fuck-Nazis-Shirt an. Insofern,
ja, natürlich, hätte ich das jetzt schwer. Von unserer Seite aus überhaupt kein Thema. Wir sind klar positioniert, auch in unseren Songtexten.
Sehr gut.
Okay, dann ein letztes Zitat. Vielen Dank für die Einladung. Und was ich hier schon mal exklusiv verraten kann in diesem Podcast, dass wir gerade an unserem neuen Album arbeiten und das wahrscheinlich 2025 erscheinen wird. Und da freue ich mich schon drauf. Jeder, der Bock hat, behaltet uns im Auge, folgt uns auf Facebook, Instagram etc., damit ihr das dann auch mitkriegt, wenn das rauskommt. Und wir freuen uns über jeden, der zu unseren Shows kommt. Wir haben jetzt schon 10 Konzerte für dieses Jahr, die feststehen, hauptsächlich Festivalsachen. Und vielen Dank für euren Support. Vielen Dank für deinen Support hier im Podcast. Und stay fresh in the name of Fresh Metal.